Ich bin Werder Bremen-Spieler, falls das nicht klar ist. Marco Friedl zur Sky-Reporterin und nebenbei auch Freundin von Sebastian Kehl, die nach dem glorreichen 4:1-Sieg des kommenden deutschen Vizemeisters Eintracht Frankfurt Herrn Friedl zur Eintracht gedichtet hat. Ein sehr peinlicher, lustiger Moment der Folge 241 von Rasenballspott eröffnet. Und der ein oder andere mag sich jetzt fragen, ja endlich, wo war denn die Folge letzte Woche? Was war da denn los? Tja, der Grund sitzt mir gegenüber, um dich einfach mal ganz sympathisch hier einzuführen. Lieber Jan, seines Zeichens Schalke-Fan, herzlich willkommen erneut zu Rasenballspott.
Marco, danke fürs Intro. Gehen wir gleich sicherlich nochmal genauer drauf ein. Du hast ja schon erwähnt, Freunde von Sebastian Kehl. Ne? Ob da mangelnde Fußballkompetenz vielleicht reinspielt, man weiß es ja nicht.
Das hat ihn wahrscheinlich so angezogen. Da hat sich gedacht, oh, guck mal hier, die weiß genauso wenig wie ich.
Und
wollen wir nicht mal essen gehen?
Wer weiß, müssen wir vielleicht nochmal nachfragen oder wenn Stivo dann aus seinem Urlaub zurück ist und der Grund, warum ich ja heute mit hier sein darf, nochmal nachfragen, was denn da los ist bei Borussia Dortmund. Danke fürs Intro. Genau, bin Jan, 33, Schalke-Fan, werden wir sicherlich heute auch nochmal ein paar Mal drauf eingehen, haben ja auch glorreiche Schalke-Stories sicherlich zu berichten. Und ja, tatsächlich auch der Grund, warum Folge 241 eine Woche verspätet auftritt. Wir haben es letzte Woche schon mal versucht, haben ein tolles Gespräch geführt.
Über eine Stunde sogar geschafft?
Über eine Stunde geschafft Top-Gespräch nur leider nicht für die Nachwelt festhalten können, denn ein klassischer UGE, User-Generated Error, das Problem saß vorm Bildschirm. Ich war gemutet auf meiner Tonspur. Peinlich, aber ist so.
Tja, ist natürlich Wasser auf die Mühlen von allen Dortmundern, die jetzt sagen, ah, der Schalker, der kann doch nicht mal hier aufnehmen. Aber heute machen wir alles wieder wett. Heute schlägt der Pegel aus.
Der Pegel schlägt aus. Ich habe es doppelt gecheckt. Also mein eigener Pegel liegt bei 0,0. Aber der Pegel auf dem Monitor, der gibt richtig Gas.
Das ist ja eine wunderbare Überleitung hier. Was hast du denn zu trinken mitgebracht?
Für alle Rasenballspötter. Und wie sagt Stivo immer noch, wir begrüßen auch alle Rasenballspötter an den Endgeräten.
Endgeräte.
Fußballgott. Sonntagmorgen, 9.49 Uhr und das ist natürlich die perfekte Zeit für eine Tasse Tee.
Ah ja. Ich sag, in der letzten Aufnahme war es noch ein Felddienst.
Letzte Aufnahme war es ein Felddienst, bewusst auch die Maurerkelle, 0,5 Liter reingedübelt. Aber heute Morgen noch nicht mal das 11 Uhrchen.
Nee, ich habe auch wirklich eben überlegt, so sollte die jetzt... Nee, ganz ehrlich, Marco, das kannst du nicht bringen. Du hast hier drei Kinder, du willst danach noch hier Programm machen. Und der Kompromiss, auf den ich mich eingelassen habe, war ein Allgäuer Büble alkoholfrei.
Lecker.
Da freut sich Stefan natürlich. Ach, so, mache ich mir auch mal auf. Und natürlich im Weizenglas schenke ich mir das jetzt ein. Das ist, also gestern hat Josie das getrunken und hat sogar gesagt, boah, schmeckt das gut. Das ist ja wirklich richtig lecker. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, es ist zwar vor 10, aber es gibt ja auch den Frühschoppen in München, ja, in Bayern. So. Und da trinkt man ja durchaus mal das ein oder andere Weizen. Und da das jetzt alkoholfrei ist, habe ich damit auch keine Probleme.
Ja, also wenn man sich das selber rechtfertigen kann, dann ist alles gut, ne?
Finde ich gut. Apropos selbst rechtfertigen und wieder, perfekte Überleitung. Wie bist du eigentlich Schalke-Fan geworden?
Ganz klassisch. Ne? Mit dem Vater zusammen.
Ach so.
Mit dem Vater zusammen Schalke-Fan geworden. Nur in dem Fall hat der Vater, also mein Papa, nicht mich zum Schalke-Fan gebracht. Ich weiß nicht, ob ich mich da rückwirkend vielleicht mal für entschuldigen muss. Nee, Quatsch beiseite. Da sind wir natürlich stolz drauf und stehen wir ja auch zu. Sonst würde ich ja heute als glorreicher Zweitligist ja auch nicht dieser Folge zusagen. Habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen, die mit dem blauen Trikots, Papa, die finde ich klasse. Noch zu Zeiten Oliver Reck. Habe gesagt, jetzt bin ich Schalke-Fan, wie man das dann so als angehender Grundschüler macht. Ja, Nägel mit Köpfen.
Wann war das dann? Also
wann wird das gewesen sein? Also Olli Reck, das sind also Ende 90er, Ende 90er. Die 4-Minuten-Meisterschaft, die habe ich auf jeden Fall glühend schon mit bejubelt und nachher.
Nein, Moment mal, da muss er jetzt aber hier mal Mathematik. Also wir haben 2025, du hast gesagt, du bist 33 und Grundschüler warst du mit 6.
Ja, das ist Ende 90, 98, 99.
Ja, Ende 90er.
Ende 90er, ja.
Ja doch, stimmt.
Ja gut, Sonntagmorgen, Marco, alles gut. ja, und dann ging es so los. Ja, und die ersten Stadionerlebnisse dann aber klassisch mit Papa zusammen, Veltins Arena.
Ja, aber warte mal, das muss man schon so ein bisschen genauer einkreisen. Wann hat Schalke denn den UEFA Cup gewonnen? War das 96?
Ja,
das
war 97. 97.
97.
Ja.
Ah, 96 waren es die Bayern, kann das sein?
Ja, wir müssen weltweit Web mal bedienen.
Ich recherchiere das mal.
Ja, mach das mal.
Nebenbei. UEFA Europa League, alle Sieger, ja. Weil das würde mich interessieren. War das jetzt, wenn du jetzt nochmal zurückreist, gefühlt durch den Sieg oder danach? Hast du das noch mitbekommen? Hast du gedacht, oh geil, guck mal hier, die haben auch den UEFA Cup gewonnen?
Ja, es war richtig bewusst eigentlich erst danach sogar tatsächlich.
Ah ja, ja, okay.
Also waren so die ersten Bundesligaspiele, die ich dann gesehen habe.
Boah, scheiße, sind wir alt. Wie weit ich hier runterscrollen muss.
Nicht nur die Sehnscheinentzündung jetzt hier.
Ja, ja, 96 Bayern,
96
97 Bayern. Schalke.
Auch interessant, okay. Ne, was so Titel, je nachdem, wie sie dann aufgeladen werden können. So 96 UEFA Cup Bayern, da spricht da bei denen keiner mehr drüber. Und wir ergötzen uns noch an dem Titel 97. Ich habe auch das Gefühl, dass Schalke den auch prominenter, auch in der Erinnerungskultur prominenter hochhält, als zum Beispiel Dortmund den Champions-League-Titel. Die auch 97 den geholt haben, ne?
Ja, gut, aber da musst du schon auch sagen, also ich bin ja auch durchaus gegen Dortmund, aber bei Dortmund gab es halt auch mehrere Gründe, noch danach zu feiern. Ne? Also die hatten ja noch Champions-League-Finale gegen die Bayern, Champions-League-Finale gegen Real Madrid, die hatten deutsche Meisterschaften sogar, die haben das Double geholt. Da ist natürlich noch mal eine gewisse Schlagzahl von Titeln gefallen, die jetzt bei Schalke nicht so sind.
Das ist richtig, wobei einen Pokal haben wir noch ein paar Mal geholt in der Zeit. Also dann im Verhältnis zu 97 in der jüngeren
Vergangenheit. Ja, aber ich glaube auch, dieses Pokalding, das ist gerade bei den Mannschaften, die so, jawohl, mittlerweile nach dem Leverkusen, zurück zu meinen Gedanken, ich wollte eigentlich gerade sagen, bei den Mannschaften, die mal richtig Bayern-Konkurrent waren über Jahre hinweg, es aber nie geschafft haben, dann den deutschen Meistertitel zu holen, ist so ein Pokal dann, weil die waren natürlich auch im Pokal dann stark, ist so ein Pokal dann nicht so viel wert wie jetzt zum Beispiel für die Eintracht, wo es komplett out of the blue war und keiner hat damit gerechnet, dass wir wieder einen Titel holen, sensationell. Und dann ist mir aber eingefallen, welche Mannschaften waren denn noch jahrelang nicht deutscher Meister oder Bayern-Konkurrent, und es war Werder Bremen, die wurden aber auch deutscher Meister, das war Borussia Dortmund, wie gesagt, die haben auch das zweimal hintereinander geschafft, und es war Bayer Leverkusen, und die haben es halt vorletztes Jahr geschafft. Deswegen bleibt da eigentlich, es tut mir leid, aber es bleibt wirklich nur Schalke, die es nicht geschafft haben, irgendwie mal in den letzten 25 Jahren, ja gut, ja, also noch mehr sogar,
ja.
51, 52 Jahre, deutscher Meister zu werden, obwohl sie durchaus mal ganz klar die Nummer 2 in Deutschland waren.
Ja, und ich glaube auch rückblickend ist das tatsächlich sogar der Riesenfehler, den Schalke über die Vereinsführung, über das Management gemacht hat, diesen Traum deutscher Meister zu werden, alles untergeordnet hat und die Augen verschlossen hat und gegen jedwede wirtschaftliche Vernunft auch versucht hat, sich diesen Erfolg einzukaufen.
Und aber wo, um da genau da mal einzuhaken, wo war denn da deiner Meinung nach der Knackpunkt? Weil Schalke war ja einfach sensationell. Du hattest so, weiß nicht, Jones, du hattest, ein Penzer Sand vorher noch, du hattest Lincoln, du hattest Mesut Özil. War das dann, als sie Embolo geholt haben? Das war ja so für mich der erste, der gar nicht so funktioniert hat. Oder wann war das? Und was hat das auch mit Tönnies zu tun?
Ja, das ist, wann war das? Ich blätter gerade nebenbei, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, der Startpunkt war tatsächlich die Ära Felix Magath. Da sind wir ja auch sogar nochmal Vizemeister geworden. Zwar auch den Pokal gewonnen.
Mit dem Magath seid ihr Vizemeister geworden?
Ja.
Oh.
Und ich glaube, das war so der Startpunkt. Als es dann nämlich nicht mehr funktioniert hat und Magath hat ja, ich weiß nicht, 40, 50 Spieler da irgendwie reingebracht und weggebracht.
Hat er nicht auch Ali Karimi geholt zu Schalke?
Der hat alle geholt. Der hat sogar den Cousin geholt von Edin Dzeko.
Den was?
Den Cousin von Edin Dzeko.
Nein. Als Spieler?
Er hat alle geholt. Er hat alle geholt. Er hat auch, Annan geholt. Anthony Annan.
Warte mal, Cousin Edin Dzeko, Schalke, Magath. Das ist... Magath, was läuft da mit Dzekos Cousin? 3.6.2009.
Also das war schon Comedy auf dem Transfermarkt. Auch dann Annan, das war irgendwie der Neffe vom damaligen ja hier Präsidenten aus Südafrika. Wahnsinn, was denn Magath da alles eingekauft hat. Aber ich glaube, so in der Rückschau, ist mir vielleicht jetzt auch einfach gesagt, ne, vor allem sonntags morgens ein bisschen dumm ins Podcast-Mikrofon labern.
Zurückschauen ist immer einfach.
Ja, dieser Traummeisterschaft, der da auch noch gelebt hat, wo man nochmal dran geschnuppert hat, aber irgendwann hat es dann mit dem Trainer auch nicht mehr funktioniert. Du hast eine Mannschaft da auf dem Platz gehabt, die aber keine Einheit mehr war und bist da in die Konsolidierung der Mannschaft reingestartet und bist natürlich auch immer auf der Suche geworden nach dem richtigen Trainer. Und dann ging es ja los. Zweite Amtszeit Ralf Rangnick, Interim Seppo Eichkorn, Hüb Stevens, zweite Amtszeit Jens Keller in der Rückschau. Der hat einen schwierigen Stand auf Schalke, war aber jemand, der mit seinen Mitteln eigentlich einen guten Job gemacht hat. Wo aber Schalke, Anspruch Meister, nee, wir sind jetzt irgendwie gerade nur Platz 6, Platz 7, das reicht uns nicht. Den dann auch gekickt hat. Und dann ging es ja los. Roberto Di Matteo, André Breitenreiter, Markus Weinziel, Domenico Tedesco, da haben wir noch mal ein Jahr wirklich auch wieder erfolgreichen Ergebnisfußball gespielt, aber keinen schönen Fußball, was dann auch versucht worden ist, in seinem zweiten Trainerjahr dann noch zu korrigieren, ein Spielsystem umgestellt, hat alles nicht funktioniert und dann ging's richtig bergab. Und mit dem Resultat, dass Schalke dann 2021 runtergegangen ist in die zweite Liga. Und
ja, das und da dann, das ist Wahnsinn. Also ich hatte ja ein bisschen was wiederholt sich. Ihr hat es ja letzte Woche schon angekündigt. Ich habe mir den Schalke-Kader angeguckt bei Transfermarkt und habe mir gedacht so, boah, wow, da kennst du wirklich, also Süller, der euer Tafelsilber ist, glaube ich.
Der wurde gestern ausgewechselt. Also gestern war ja ein kleines Revierderby, mal wieder für Schalke, Schalke Bochum.
Ja, stimmt. Ja.
2-1 gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. 2-1 gewonnen. Wir werden sicherlich an anderer Stelle noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Aber was ich sagen wollte ist, Wechselbilder, dann sieht man ja mal, ne, wird abgeklatscht und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da wird zu viel gegrinst bei der Auswechslung. Also war es unter Umständen sein letztes Spiel für Königsblau.
Das kann sein. Das kann sein, aber also, wenn der geht, geht gleichzeitig, ich glaube, 20% eures Teammarktwertes.
Ja, das hat man ausgerechnet beim letzten Mal. 22-23%. Das ist schon irre.
Wir haben 6 Millionen wert und ansonsten habt ihr wirklich nur Kraut und Rüben da.
Ja.
Also da ist kein Spieler 1 Million wert, glaube ich.
Da, oder jetzt haben wir gerade einen geholt von Holstein Kiel für 500.000 Euro Ablöse. Geiler Transfer, 1,4 Millionen Marktwert. Oh. Finn Pogacz oder so ähnlich, gestern noch eingewechselt worden, tatsächlich über einen Distanzschuss dann mit richtig Karacho das 1-1 vorbereitet, weil dann ein Innenverteidiger im 16er nach einer geklärten Ecke war es, deswegen war der Strafraum noch sehr gut besetzt, da einfach den Fuß reingehalten hat und unhaltbar für Timo Horn dann durch die Richtungsänderung ins Tor gegangen.
Ich habe hier gerade in Erfahrung bringen können, dass es sich bei Edin Dzekos Cousin um Emir Spahic handelt.
Auf den Namen wäre ich nicht mehr gekommen.
Aber Emir Spahic, war das nicht der bei Leverkusen den Ordner geklatscht hat, weil er mit einem Kumpel nicht mehr in den Innenraum durfte? Das ist ja sensationell.
Jetzt holen wir natürlich richtig tolle Fußballkamellen hier hoch, ne?
Ordner, Moment. Ja. Das ist es. Anzeige gegen Emir Spahic nach Schlägerei. Leverkusen-Star prügelt sich mit Ordnern. Und das ist der Cousin von Edin Dzeko und den wollte Magath mal holen. Ist das klasse. Das sind Fundstücke und Connections, die finde ich einfach sehr gut. Leverkusen trennt sich von Emir Spahic nach dem Ausraster. Alter, Weltklasse. Weltklasse. Ach, schön. Okay, aber zurück in die Zukunft können wir noch nicht gucken, aber vielleicht kannst du ja beantworten, was denkst du denn, wo landet denn Schalke? Ihr seid jetzt im Vergleich zur letzten Woche, habt ihr ja 3 Punkte mehr auf dem Konto.
3 Punkte
jetzt
mehr?
Jetzt sieht das ja schon gar nicht mehr so schlecht aus, würde ich mal sagen.
3 Punkte mehr, also die Antwort würde ich so ein bisschen differenzierter quasi geben. Also auf der einen Seite, Schalke muss, und es zeigt jetzt auch die Zeit jetzt gerade in der zweiten Liga, zur Ruhe kommen. Das heißt, die Ruhe bewahren, einen Trainer jetzt endlich mal zu installieren, an dessen Idee man glaubt, ne, über eine klar formulierte Spielidee, Philosophie, den Trainer geholt, darauf jetzt gemeinsam eine Mannschaft aufbauen und die Geduld auch haben, das auch mal 2-3 Jahre entwickeln zu lassen. Ich glaube nicht, dass es gesund wäre für Schalke, direkt wieder aufzusteigen, weil der Spread erste, zweite Liga, der ist krass. Das heißt, du bist dann nahezu wieder gezwungen, nahezu die ganze Mannschaft auszutauschen. Das heißt, wo kann sich da was entwickeln? Und deswegen hoffe ich, und die ersten Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für Muslic und für seine Idee und für die Stabilisierung, die dort eintritt. Wobei es Woche für Woche da eine sehr harte Arbeit sein wird, weil die zweite Liga auch einfach so dicht ist. Es zeigen jetzt auch schon wieder die Ergebnisse, außer Hannover, die einen Blitzreihenstarter hingelegt haben.
Ja, Hannover echt stark. Das hatte ich vorher so nicht auf dem Schirm. Ich habe es aber irgendwie mitbekommen und habe die jetzt auch bei unserem Tippspiel auf Aufstieg gesetzt.
Ja, also ich glaube, das ist für mich auch so, wenn es einen klaren Aspiranten dieses Jahr in der zweiten Liga gibt, dann ist auf jeden Fall Hannover da ganz, ganz vorne mit dabei. Die auch mit dem Tietz als Trainer, den ich in Hamburg grottenschlecht damals fand, in Magdeburg aber wirklich einen phänomenalen Job hingelegt hat, immer so um Platz 5, 6 mitgespielt hat, teilweise recht lange sogar Relegationsplätze belegt hat, auch mit einer Truppe, die ja für die zweite Liga auch einen echt kleinen Magnet hatte. Ja, wirklich einen guten Job und ich glaube da auch Aufstiegsaspirant Nummer 1. Und für Schalke würde ich mich freuen, eine gute Saison zu spielen, ja, über Rückschläge, die da auch sicherlich mal kommen werden, aber die Ruhe zu bewahren, zu lernen und gute Saison 6 bis 9.
6 bis 9, okay. Ja, das wäre, fände ich auch gut. Ich glaube nur, dieses Problem bei Schalke. Ausverkaufte Hütte, sehr emotionales Umfeld, keine Geduld.
Ja? Absolut.
Und wenn du dann halt nicht 6. bis 9. wirst, sondern vielleicht 11., 12., dann heißt es wahrscheinlich auch schnell, nee, da müssen wir wieder was ändern.
Und da hoffe ich, und das ist 100% Schalke, und so hat Schalke jahrelang in der Management-Riege auch agiert, dass ich hoffe, diesmal jetzt mit Frank Baumann, den ich für einen sehr guten Mann halte, der vielleicht da das genau diesen Spagat gehen kann zwischen Unruhe und Ruhe, mit einem klaren Plan, mit einem eingeschlagenen Weg, den konsequent zu gehen, da jetzt auch jemand installiert hat, der sich das vielleicht auch trauen darf und kann, wenn es mal nicht ganz so läuft. Aber da muss halt das Konzept, also der Weg des Konzeptes, der muss passen. Und wenn man sich auf diesem Weg befindet, dann darf man sich, glaube ich, auch mal trauen, vielleicht mit einem schlechteren Ergebnis, Platz 10, Platz 11, dann zu sagen, okay, wir setzen diesen Weg aber fort, weil wieder ein neuer Trainer, wieder eine neue Idee, wieder eine neue Philosophie, wieder eine neue Mannschaft. Das ist ja auch, du, gerade mit diesem begrenzten Transferbudget, was Schalke jetzt auch hat, Entschuldigung, negatives Eigenkapital von fast 100 Millionen, Wahnsinn, durch die DFL und DFB-Auflagen gezwungen, sonst droht Punktabzug im nächsten Jahr, einen Überschuss auch zu erwirtschaften. Und das geht nun mal aktuell bei Schalke nur über dann auch Erlösen von Transfereinnahmen und somit Verkaufen von Tafelsilber. Das ist ein sehr harter Weg. Aber ja, einmal Schalke, immer Schalke und dann geht es denen halt zu gehen.
Ja, also es ist ja auch so, das ist ja ein Konzept, das zieht sich ja komplett durch, bis, also von selbst Dritte Liga bis, weiß nicht, bis Borussia Dortmund. Ja, also Borussia Dortmund hat es ja auch so gemacht mit jahrelang mit Dembélé, Lewandowski und wie sie nicht alle heißen. Mussten auch immer wieder alle gehen lassen, ihre Top-Spieler, um sich so zu verbessern. Und ich glaube, die Eintracht, die ist ja auch genauso in den letzten 5 Jahren das beste Beispiel dafür, dass das eine Strategie sein kann, die aufgeht. Ja.
Absolut.
Und trotzdem hast du nebenbei, gilt es natürlich irgendwie noch Spieler zu haben mit Identifikationspotenzial, die dann halt mehrere Jahre da sind. Ja. Aber da hattest du ja auch mit Russ, mit Rode, mit Trapp, mit Hasebe, mit Chandler, da hast du ja ein paar gehabt. Aber man muss sich halt im Klaren sein, du wirst nicht, das ist der einzige Weg, deine Situation nachhaltig zu verbessern. Clever einkaufen, clever verkaufen. Es geht in Deutschland nicht anders. Wir haben 50 genau. plus 1, was ja auch gut ist, aber es geht nicht durch einen Investor, es geht nicht durch irgendeine Umverteilung der Gelder. Wird es so nicht geben, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, die Fankomponente noch eine größere Rolle spielt oder die Einschaltquoten. Das wird niemals so eklatant geändert werden, dass Schalke dann auf einmal einen Sprung macht.
Ja.
Also noch einen riesigen Sprung oder sowas. Deswegen, das ist ja, und genauso ist, weiß nicht, Leverkusen jetzt auch, ja, mit den Wirtz-Millionen und was sie mit Frimpong, da bin ich auch gespannt, jetzt vielleicht mal, um in den Profisport zu wechseln und von Schalke weg. Leverkusen habe ich letzte Woche ja schon dir gesagt, dass ich da auf den Downfall mich freue. Jetzt haben sie 2-1 zu Hause verloren gegen SAP. Aber ich muss sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die wirklich diesen Downfall erleben. Jetzt trotz der Niederlage. Weil sie haben ja jetzt unter der Woche noch Bardet geholt und Echeverri. Hm. Und da habe ich mir gedacht so, boah, holla die Waldfee, was die alles eingekauft haben. Quanzer direkt ein Tor gemacht. Dann haben die einen Innenverteidiger, Tape von PSG geholt. Mhm. Jetzt haben sie Bardet geholt von Sevilla, der ja auch französischer Nationalspieler ist. Tillmann ist noch nicht fit. Echeverri ist gerade von City gekommen. Mazza trumpft auf, also hat im Pokal sehr gut gespielt von der Hertha. Dann hast du Poku noch als Frimpong-Ersatz und Kofane vorne. Ja gut, Boniface wird wahrscheinlich gehen, vielleicht legen sie da sogar nochmal nach. Also sie haben super jung eingekauft, super viel eingekauft. Gerücht ist auch gerade Akanji, aber ich denke mal nicht, dass sie jetzt nach Bardet nochmal einen Innenverteidiger holen. Aber also will sagen, die haben so viel Neues eingekauft. Für mich ist Leverkusen genau wie RB eine absolute Wundertüte. Mhm. Und ich glaube nicht, dass bei den 5, 6 Transfers, alle unter 23 Jahre, glaube ich, außer bei denen ein bisschen erfahrener, aber dass da alle floppen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber die Herausforderung wird ja sein, wenn du so einen großen Umbruch in der Mannschaft hast, der nach diesen krassen 2 Jahren mit Alonso, eigentlich auch, wie du schon sagtest, in der Bundesliga wirst du kaufen und clever verkaufen müssen. Jetzt hast du halt auf vielen Positionen verkaufen müssen, weil einfach so eine Entwicklung da war, dass halt die großen Clubs gesagt haben, jo, da wollen wir jetzt einige von haben. Wird es jetzt genau die Herausforderung sein, so einen großen Umbruch in der Mannschaft zu haben, so viele junge Spieler jetzt auch wieder zu integrieren, daraus wieder eine Einheit zu formen, dass du dann auch die Konkurrenzfähigkeit wieder herstellen kannst unter diesen Top 5. Und das muss der Kader irgendwie hergeben. Beziehungsweise, oder so ist der Kader eingekauft worden, dass sie wieder fürs internationale Geschäft mitspielen. Dass du da halt eine Einheit hinkriegst, die dann auch genau die Spiele, wenn es auch gerade mal eng wird, dann auf sich, zu ihrer Seite ziehen kann. Und da sind wir beim Trainer, der dann dafür verantwortlich ist, genau diese Einheit zu formen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe tatsächlich auch Leverkusen als Mannschaft getippt mit dem ersten Trainerwechsel dieser Saison, weil ich nicht glaube, dass da der richtige Trainer ist. Und ich sage dir jetzt auch, warum. Zum einen stand, das habe ich letzte Woche ja schon gesagt, gab es einen Harry-Potter-Spruch. Und Harry-Potter-Spruch? Holländer, Moment mal, da war doch was. Kees van Wonderen ist auf Schalke auch mit so einem Harry-Potter-Spruch gestartet und war nicht lange da.
Mhm. Ja. Ja, gut, es ist eine Parallele, aber...
Natürlich mit Augenzwinkern.
Ja, sicher. Definieren wir doch mal das Hot-Take der Woche. Denn Wollen wir nehmen, wir haben ja gesagt, Hot Take der Woche wäre in der neuen Saison eigentlich ganz cool, weil das könnte ich dann auch immer in die Insta-Story stellen und dann ist einmal hier zwei Meinungen zu dem Hot Take plus die Community noch ein Hot Take, auch noch eine Meinung zu diesem Hot Take, sind drei Meinungen, das kann man dann auch immer schön diskutieren. Wir können ja jetzt nehmen, Leverkusen, nehmen wir mit Ten Hag, ich glaube, da sagen auch viele, dass er gehen wird, oder nehmen wir, schafft das in die Champions League. Oder wir nehmen einfach beides, komm.
Ja, das soll der Geiz, ne? Ich meine, wir müssen da zwei, von letzter Woche und von dieser Woche, ne, macht er zwei
Hot-Tags. Ja, eben, stimmt. Sehr gut. Beendet Ten Hag mit Leverkusen die Saison. Mit Leverkusen die Saison. Moment, ich schaue nochmal auf. Fragezeichen. Und dann erreicht Leverkusen die Champions League. So, was sagst du denn zu Ten Hag? Also da sagst du, der geht.
Ich sag, der geht.
Während der Saison. Ich sag, er bleibt. Ich glaube, der kriegt noch die Kurve. Weil er war ja auch vorher. Ich finde so, Man United ist wirklich. Man United nimmt dir jegliche Kredibilität. Das ist von allen.
Ist das jetzt also Rehabilitationsprogramm oder was?
Ja, jeder, der da war, der wird danach so, boah, so gut ist der gar nicht. Ja. Weil er bei Man United gescheitert ist. Also Anthony, bei Sevilla funktioniert er jetzt wieder super, ja, Lukaku und wie sie nicht alle heißen. Scott McTominay, glaube ich, auch bei Neapel sehr erfolgreich. Hm. Aber die wurden alle durch Man United irgendwie ganz schön runtergezogen. So, und deswegen jetzt die nächste Frage. Erreicht Leverkusen denn die Champions League dieses Jahr? Also Platz 1 bis 4, sagen wir mal, weil es geht ja in der Theorie auf Platz 5, aber wir sagen mal 1 bis 4.
Ich sehe Bayern, Frankfurt und dann wird es schon, dann das können sie es so drehen, stopp. Ich sage...
Mehr brauche ich gar nicht. Du siehst Bayern, du siehst Frankfurt und danach ist erstmal eine riesengroße Lücke, die da klafft in der Bundesliga. Ich hoffe, Stefan, du hörst hier gut zu. Das ist die Wahrheit.
Das ist die Wahrheit. Grüße gehen raus in den Urlaub. Ich glaube, Dortmund wird es schwer haben. Sie sind nämlich auch, ich finde, bin vom Kader nicht überzeugt. Und ich weiß nicht, also Kovac hat natürlich eine geile Rückrunde gespielt, aber ist das so ein nachhaltiger Effekt? Ne? Kann er das über 34 Spieltage mit der Mannschaft erreichen? Ja. Und auch da bin ich nicht ganz überzeugt. Deswegen, grundsätzlich hat Dortmund die Qualität, aber auch da kriegen sie es als Einheit hin, die Qualität auch abzurufen. Und einen kleinen Dämpfer hatten sie jetzt direkt zum Start.
Ja, machen wir gleich. Erstmal noch die Frage, Leverkusen, ja oder nein in den Top 4?
Ja.
Super, dann ich muss ja mit dem Gegenteil gehen, weil ich habe ja meine Saisonvorschau Leverkusen, glaube ich, weiß nicht, auf 5 gesetzt oder sowas. 5 oder 6 sogar. Okay, super. Beide Fragen stelle ich dann ein. So, und jetzt können wir zu den Dortmundern gehen. Gestern Abend. Also, ich habe das nebenbei laufen lassen und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, Tor, Julian Brandt, unfassbar geiles Tor.
Wirklich geil, ja, Hütte.
Also, richtig langer Hafer von Groß in den Fuß und er, wie er den annimmt, nimmt ihn einmal, ich glaube, mit der Außenseite an und dann einfach Volley ins Eck. Und gemerkt, boah, okay, das ist stark, 3-1, jetzt ist wirklich alles gegessen.
Ja.
Und dann kam die unnötige Szene von Mané, der, glaube ich, da Lehrgeld bezahlt. Der da, ich glaube, hätte er nur das erste Mal halten, als er so die Arme ein bisschen nach hinten zieht, hätte er danach komplett aufgehört, dann wäre es, glaube ich, kein Elfmeter gewesen. Aber dann fängt er ja nochmal an und zieht nochmal. Also es war ja im Prinzip zweimal gezogen. Und beim zweiten Mal dann auch, als der Paulianer schießen wollte. Und dann meldet sich der VAR, dann gab es Elfmeter und dann auch Rot, da finde ich auch
ist das schwierig. Ist das nicht abgeschafft, diese Doppelbestrafung?
Ja, habe ich auch gedacht, aber ich glaube, bei einer Verhinderung einer klaren Torchance oder sowas.
Ja gut, das ist im 16er eigentlich immer der Fall, oder? Wenn man da auf
Elfmeter entscheiden muss. Ja, weil eine Notbremse ist ja eigentlich dann eine klare Torchance und dann auch natürlich berechtigterweise den Elfmeter, den Gerassi verschossen hat. Mhm. Da war ja auch letzter Mann. Das war ja auch der letzte Mann, der Adeyemi gefoult hat im 16er. dann müsste das ja eigentlich auch rot sein. Also ich
habe die
verstehe da den Unterschied
nicht, noch nicht verstanden. Nee.
Ja. Ja. Aber Guirassy, ich habe auch gerade mal nachgeguckt, 9 Elfmeter getroffen, 3 verschossen.
Ist okay, aber die Quote, ne?
Naja, 75%, oder nicht?
Ja, aber...
Das ist ja nicht gut.
Nee, da habe ich nicht gesagt. Ist okay.
Okay, klingt so für mich nach, ja, den würde ich weiter als Elfer schützen lassen.
Ja, ich würde jetzt, okay soll heißen, also ich würde jetzt nicht absägen.
Ah, der echt? Nee, ich denke mir so, ey Junge, wenn du Elferschütze, unangefochtener Elferschütze sein willst, dann musst du da, weiß nicht, 90% müssen drin sein. Bei 10 darf einer mal nicht drin sein, aber. Wir gut, das sehen. Sind vielleicht Schalker Maßstäbe, die du da ansetzt.
Ja, ich komme halt von der zweiten Liga, ne?
Ja, Dortmund, aber danach, dann drängen sie natürlich die Dortmunder hinten rein. Und dann Smith, der aber, glaube ich, Smith ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht. Smith, dann Pauli, woher kommt er denn? Ist er nicht Erik? Schwedisch, dann könnte es Smith sein.
Jo.
Naja, Folgentitel Smith-Ansage könnte man machen. Das ist ja so ein bisschen typisch Dortmund.
Ich finde auch, dass wir irgendwie Dortmund heute nochmal reinbringen müssen.
Ja, jetzt haben die wieder das Mentalitätsproblem und Brandt hat im Interview schon gesagt, irgendwann müssen wir auch mal draus lernen und
ach geil.
Ich weiß nicht, das würde mich als Dortmund-Fan wirklich so ankotzen. Jedes Mal die gleiche Leier, ja. Jedes Mal bringst du es nicht zu Ende und gegen vermeintlich kleine Gegner strugglest du dann. Das ist
so peinlich. Das darf dir nicht passieren.
Irgendwas musst du dann noch ändern.
Kovac raus.
Natürlich, der Trainer wieder. Und dann Case van Wonderen rein.
Wäre auf jeden Fall frei und wir hätten nicht mehr auf der Gehaltsliste. Also wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, aber ja, ich meine, Millern-Tor, das ist ja dann noch ein kleines, schönes Stadion, aber dann wird es auch nochmal zum Hexenkessel. Ne? Und vor allem, wenn du 3-2 kurz vor Schluss, du kommst nochmal ran.
Ja, vor allem 10 Minuten Nachspielzeit. Ne?
Dann geht ein Ruck durch.
Oder, nee, 8 oder 10, das war ja auch alles viel, viel morgen.
Nachspielzeit übrigens, das habe ich auch heute auch noch als Thema mitgebracht.
Die was?
Die Nachspielzeit, so als Diskussionspunkt. Es wird jetzt irgendwie die Netto-Spielzeit gerechnet und darüber ergeben sich teilweise sehr, sehr lange Nachspielzeiten, gerade in der zweiten Halbzeit. Ist erstmal so an mir vorbeigegangen, bis dann gestern Abend bei Schalke gegen Bochum es nur 3 Minuten Nachspielzeit gab. Und alle sich verwundert die Augen gerieben haben. Und selbst ein Simon Terodde als Sky-Experte dann nach dem Spiel sagte, ich bin mal gespannt, was der DFB dann am Montag da mal wieder zum Besten gibt. Ich verstehe es nicht.
Stellung bezieht,
ich verstehe es nicht, warum wir uns da immer wieder so selbst die Fallstricke legen und es einfach untransparent machen und nicht nachvollziehbar machen, wenn jetzt dann so Neuerungen mit reinkommen.
Ja, ich finde auch, es könnte, also wenn die es irgendwie so, scheint ja eine Grundlage zu haben, ja, also sie nehmen jetzt die Netto-Spielzeit, so, dann kannst du diese Informationen ja auch durchaus streuen.
Ich bin dabei.
Du kannst es doch überall auf der Anzeigetafel anzeigen lassen. Netto-Spielzeit war jetzt in der zweiten Halbzeit so und so viel, deswegen gibt es die Nachspielzeit. Weil dann hättest du es halt schwarz auf weiß und keiner hätte mehr Fragen. Das kannst du auch bei der Fernsehübertragung anzeigen. Ja. Das kannst du ja ganz transparent machen. Weil das ist ja nichts, was wirklich irgendwie im Ermessen eines Verantwortlichen ist, sondern es basiert ja auf Fakten. Das ist ja genauso wie das Abseits oder weiß nicht, wie die Zuschauerzahl oder sowas. Wenn du sowas hast, was wirklich unanfechtbar ist, dann würde ich es auch nutzen.
Und auch in der Kommunikation, genau wie du es gerade skizziert hast, nutzen. Weil dann kann man es immer noch gut oder schlecht finden. Das ist dann, ne, schöner, dass man das ja so, davon lebt ja auch Fußball von Meinungen, von kontroversen Meinungen. Aber du kannst an dem Konstrukt eigentlich nichts mehr rütteln. Mhm. Ähnlich jetzt auch die VAR-Situation bei Bayern gegen Leipzig, dem Dosenclub.
Hast du das mitgekriegt? Ja, ich hab die Situation selbst nicht gesehen, aber ich fand es super kurios. Und da kommt jetzt die Kickbase-Komponente rein. Ich habe mir ja sehr überteuert Kimmich geholt Und der hat das gesehen, dass Luke Heber war es, glaube ich, ne? Einfach losgedribbelt ist bei einem Freistoß, dann den Pass gespielt hat und das zum Tor geführt hat. Und deswegen hat er sich beschwert, deswegen hat er gelb bekommen, deswegen hat er, weiß nicht, minus 15 oder 25 Punkte bekommen, worüber ich mich natürlich aufgeregt habe. Und dann meldet sich der VAR, obwohl das gar nicht darf, wie die DFL ja jetzt bekannt gegeben hat. Und die gelbe Karte bleibt bestehen. Und dann denke ich mir natürlich, ey, wie viel Pech kannst du haben? Wie viel Pech kann Marco Neubert haben? Und ich habe vor einer Woche habe ich Can Usun verkauft.
Hast du es doch noch gemacht. Notgedrungen, aus wirtschaftlichem Zwang.
Ey. Gestern haut er einen Banger in den Winkel. Und ich denke mir erst so, ja! Yeah! Und dann so, fuck. Warum hast du den Jungen verkauft?
Ja, das frage
ich. Ein paar Minuten später macht er noch eine Vorlage und ich denke so, ey, fuck my life. Ich gucke mir die Punkte an, der hat einfach fast 300 Punkte gemacht.
Aber warum hast du ihn verkauft? Dann denk ich, du hast ja noch so große Stücke auf ihn geschworen, auch im Podcast noch für Kickbase, den habe ich.
Ja, ich weiß. Und ich kann, die Chronologie ist eine ganz, ganz eklige. Ich habe gesagt, ja, der scheint jetzt in der Vorbereitung, wurde er dann auf den linken Flügel eingesetzt. So, dann kam Doan. Da wusste ich, okay, Doan ist rechts gesetzt, über 20 Millionen gekostet, absoluter Wunschspieler von Topmöller. Der ist rechts gesetzt. Das bedeutet, für die linke Seite haben wir Bahoya, Usun und Knauf. Und dann habe ich mir gedacht, boah, da jetzt auf Usun zu setzen, Bahoya ist der einzige gelernte Linksaußen. Knauf wurde auch schon immer auf Linksaußen, auf Linksaußen gestellt. Jetzt da an Usun festzuhalten, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir irgendwie, die Nachrichten da wieder angeguckt, mögliche Aufstellungen zum Saisonauftakt. Da war halt so Götze ganz klar als Zehner gesetzt und nichts irgendwie Usun, wenn überhaupt Konkurrent für Bahoya links außen. Und dann kam Götze auf den Markt und dann habe ich mir gedacht, nee, ich brauche Stammspieler. Das war meine Überlegung. Ich brauche Stammspieler. Dann habe ich Usun verkauft, habe mir Götze geholt, habe mich noch gefreut, dass ich dadurch 1 Million plus gemacht habe. Und dann kam irgendwann die Meldung, ja, Götze ist noch gar nicht so fit, wie wir dachten. Da waren alle verwundert. Ich sage, nicht euer fucking Ernst, der spielt ja wohl. Nee, für Götze kommt das noch ein bisschen früh. Ich sage, nein. Und dann habe ich auch noch Götze verkauft, weil ich den dann auch wieder gegen irgendjemanden anderen getauscht habe. Ja, und dann musste ich dazu gucken, wie Usun, mein ehemaliger Spieler, fast 300 Punkte macht. Das ist so bitter.
Wir haben eine Communio-Gruppe, sagt ja sicherlich auch was.
Ah ja, ja, habe ich vorher gespielt, vor
Kickbase. Und Frankfurt setze ich auch in die Champions League, ich habe eine Frankfurter Achse. Christensen in der Innenverteidigung, Knauf im Mittelfeld und Usun im Sturm. Und ich habe.
Hast du?
Ich habe mich, sehr gefreut über das Ergebnis gestern und dann auch über die Punkteverteilung bei Cunio.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie ist es denn mittlerweile? Machen die immer noch nach Spielernoten oder ist es mittlerweile auch mehr basierend auf...
Ich glaube, es ist immer noch eher das alte Konstrukt, eher nach den Spielernoten. Also Punkteverteilung ist nicht so cool. Das ist halt eine alte Truppe, spielen wir schon seit Jahren. Ich bin nicht wirklich aktiv. Im Vorfeld der Saison sehe ich, dass ich einigermaßen vernünftige Mannschaft hinbekomme und dann so der Klassiker, ne? Die letzten beiden dürfen dann mal so ein Grillfest ausrichten und
Okay. Auch das ist ja geil. Die letzten beiden Grillfest, das ist schön. Das ist eine schöne Idee. Nee, ich bin in einer absoluten, überambitionierten Gruppe unterwegs. Das ist auch, wie viele Stunden ich mich am Tag, ich habe hier eine Excel-Tabelle gebaut. da fließt alles mit ein, das ist wirklich krass. Das ist so, okay, ich habe den jetzigen Kontostand. Für den Daily Login bekommt man 100.000. Für die Spieltagsprämie bekommt man für 1.000 Punkte 1 Million, also auch irgendwie ein Punkt 1.000 Euro wert. Dann könnte ich, wenn ich die verkaufe, habe ich diese Verkaufserlöse. Dann gibt es ja noch Erfolge, die manchmal auch so ein bisschen Sonderprämien nochmal ermöglichen. Da werden mir jetzt 200.000 vermutlich in der nächsten Woche gut geschrieben. Dann habe ich noch den Punkt von meinen Verkaufskandidaten, wenn die gerade eine gute Phase haben und den Marktwert steigen, dann wird das auch noch berücksichtigt. Und dann die Gebote auf die Spieler, die auf dem Markt sind, die ich gerne hätte. Und dann muss am Ende halt irgendwie eine schwarze Null stehen. Und jetzt steht hier minus 920.000. Also ich habe jetzt noch 6 Tage Zeit.
Das heißt, bist du minus ähnlich wie bei Communio? Das heißt, doch, nee, kriegst keine Punkte, ne? Das war Communio
genau.
Auch so, ja.
Und dann muss ich raus. Aber ich habe immer ein, ich habe hier noch ein, clevererweise habe ich ein Backup, und zwar Esende von Augsburg,
Ja.
ein Stürmer. Der ist ja hinter Tietz, der ist noch rot
Ach,
gesperrt.
der, genau, der hat.
Genau, der ist auch noch 2 Spieltage rot gesperrt, aber der steigt jetzt schon wieder.
Weil er auch, glaube ich, im System Wagner eine gute Rolle spielen will. Im Pokal hat er auch, glaube ich, getroffen.
Ja, und der steigt, den habe ich bekommen. Zur Not kann ich den auch wieder ziehen lassen, dann bin ich im Plus.
Okay.
Und das ist mein Backup-Plan. Okay, ich lasse den jetzt erstmal laufen und steigen. Ich hoffe, dass ich ihn behalten kann, aber wenn nicht, dann stoße ich ihn ab und dann kann ich den nächsten Spieltag
Oh,
Punkte
drei
sammeln.
Spiele sind, glaube ich, heute noch. Hast du heute noch Aktien oder sind die meisten deiner Spiele
Ich
sozusagen?
habe noch, Kaminski von Köln, der war ja vorher in Leverkusen, sollte bei Köln Stamm spielen, offensiv für einen Aufsteiger ist natürlich immer schwierig, mag ich eigentlich nicht so, aber ich glaube, da ist was drin. Die spielen ja, glaube ich, in Mainz und die spielen vor allem nächste Woche zu Hause gegen Freiburg. Da habe ich mir gedacht, okay, bis zur Länderspielpause kannst du ihm mal so die Bühne geben, mal gucken. Plus er steigt gerade im Marktwert auch, weil er eben Stammspieler ist und günstiger Stammspieler mit 7 Millionen. Und deswegen kann ich das eigentlich relativ entspannt anschauen nachher, was er für Punkte macht. Sensationell war natürlich Schlotterbeck von Augsburg. Der hat einfach, ich glaube, 100 Punkte gemacht. Der hat mich 8,5 Millionen gekostet. Und natürlich Sandro Wagner auch, ne? Also mit Augsburg da 3-1 in Freiburg gewinnt, das war schon bockstark,
Finde ich
ne?
gut. Habe ich nicht hier Kicktipp natürlich auch dann aktiv, weil wir machen immer Kicktipp-Punkte, dann setze ich einer hin und dann gibt es dann quasi eine Gutschrift bei Communio. So machen wir das dann.
Ach echt? Ihr habt das kombiniert? Ach, das ist ja geil. Das ist eigentlich voll die geile Idee für Kickbase. Wenn du Ergebnisse tippst und wenn du recht hast, kriegst du auch noch einen Bonus.
Genau, wir machen es über die Punkte. Ne? Bei Kicktip gibt es ja Punkte und jeder
Ja.
Punkt ist dann, glaube ich, irgendwie 100.000 wert oder so. Und genau, dann setzt sich einer hin am Ende vom Spieltag und macht dann eben die.
Boah, die arme Sau. Wie viele Manager seid ihr denn? Das ist ja auch voll die
Erstmal
Arbeit.
zwei, also das ist nicht viel Arbeit, da eben die Gutschrift zu tippern. Also man zwei, drei Leute, da darf ich mich rausziehen, dankenswerterweise. Aber genau. Das ist eigentlich eine ganz witzige Idee, weil sonst bei Communio gibt es ja gar nicht so viel Kohle. Da gibt es ja auch automatisch nach dem
Ja,
Spieltag das ähnlich,
genau,
aber es
ja.
sind ein paar Tausend, da kommt dann nicht viel bei rum. Und wenn du dann, sag mal, ein bisschen Pech mit deiner Mannschaft hast, vielleicht ein, zwei Verletzungen reingekommen sind, dann hast du eigentlich verloren und kannst gar nicht in die Möglichkeit, mal wieder auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Und
Genau, und deswegen habe ich früher, als ich Communio gespielt habe und Admin war, habe ich die faire Schere eingeführt. Das klingt jetzt ein bisschen
ein schöner Folgentitel, ne?
komisch. Aber ich habe gesagt, pro Punkt Rückstand auf den Tabellenführer. Der Tabellenführer kriegt gar nichts zur Winterpause. Und pro Punkt Rückstand kriegst du halt richtig Kohle irgendwie. Weiß nicht, auch so 10.000 oder was. Aber wenn du dann halt 200 Punkte Rückstand hast, dann kriegst du halt mal easy einfach die 20 Millionen oder so, damit du es wieder ein bisschen ausgeglichen
Ja,
hast. Also so
genau.
ein bisschen.
Auch eine gute Idee.
Ja, eigentlich. Sind wir doch mal ehrlich, eigentlich um eine faire Liga zu haben, müsste die Geldverteilung genau andersrum sein.
Ja, die Communio Kickbase und Kicktipp-Erfahrung, liebe DFL, lieber DFB, hört dazu. Macht euch mal Gedanken, ne?
Ja, das ist ja auch so schlimm bei Kickbase. Ich habe mir die Erfolge gestern angeguckt. Ja, mach an deinem ersten Spieltag 1.000 Punkte und du kriegst nochmal 500.000. Hab den MVP des Spieltags und du kriegst nochmal 500.000. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ja, aber dann werden ja wieder die Guten belohnt. Das ist doch genau die Scheiße, die wir hier im echten Fußball haben. Das ist nicht fair. Dann haben ja die am Ende sind, gar keine Chance mehr, wenn die anderen immer wieder mehr Kohle kriegen durch Erfolge. Die haben ja eine gute Mannschaft, die sind ja Tabellenführer. Warum sollst du denen noch mal 1 Million geben? Ja, gut. Aber ich hätte so viele Ideen, für wie man Kickbase besser machen können. Dass du Spieler, es ist ja immer dieses unter Marktwert bieten und dann leicht unter Marktwert bieten, um ein bisschen Geld zu machen und direkt wieder verkaufen. Dass du so nochmal, wenn du dann 300, 400, 500 Transfers pro Saison hast, dann läppert sich das halt. Einfach eine Haltepflicht. Optional. Wenn du einen Spieler kaufst, musst du den auch 3 Tage halten. Vorher darfst du nicht verkaufen. Das würde das dermaßen eindämmen. Oder ein Transferlimit pro Woche. Du darfst nur 3 Transfers pro Woche machen. Sowas gibt's alles nicht.
E-Mail mal schreiben, ne, an Kickbase und ein paar Erlöse einbauen lassen, wenn sie da in die Umsetzung gehen. Wie viele Punkte hast du jetzt gemacht? Bis jetzt? Gibt es da so einen Zwischenstand?
Also erstmal, ich habe in meiner Tabelle, was auch bitter ist, ich habe Kaua Santos geholt. Als die Gerüchte kamen mit Kevin Trapp, geht zu Paris FC, da müssen wir auch mal drüber reden, ey. Der ist ja nur Nummer 2 da jetzt. Das verstehe ich nicht. Ich dachte so, das macht total Sinn. Er geht als Legende. Er muss nicht in Frankfurt sich so irgendwie die Nummer 2 jetzt werden. Er kann zu seiner Frau. Er ist da, kriegt da 3 Jahre Vertrag und ist da die Nummer 1. Jetzt geht er da hin und der Trainer sagt, ich habe ganz klar mit ihm besprochen, dass er die Nummer 2 ist. Ich denke so, ui, ob das so geplant war? Macht das Sinn? Trotzdem noch?
Wobei ich mit 35 ist jetzt, glaube ich, ne? Das beste Torwartalter, aber schon so langsam, wo sich bei dem einen oder anderen ja dann auch das der Beginn vom Karriereende so langsam einläutet. Und dann nochmal zum Top-Team zu gehen, vielleicht auch nochmal diese Modelle, ne, er spielt Pokal oder er spielt dann die Champions League-Spiele. Also ich finde aus Sicht Kevin Trapp macht's voll Sinn. Und auch aus Sicht Eintracht Frankfurt. Was haben sie nochmal gekriegt? 5 Millionen plus Boni?
Für Trappo? Ja. Nee, das hat etc., glaube ich, gekostet. Ich glaube, für Trapp gab es nur 1 Million, aber da sparst du ja viel mehr Gehalt.
Ja, auch das.
Ja. Ja, auf jeden Fall, als die Gerüchte kamen, war gerade Kaua Santos auf dem Transfermarkt und da habe ich mir gedacht, oh geil, der ist so niedrig, der ist 2 Millionen nur wert. Den werde ich jetzt den krass overpayen. Ich habe 5 Millionen für den hingeblättert und war mir so sicher, oder ja, es war halt schon in den Gerüchten so, dass der wieder vorzeitig fit wird. Aber jetzt wurde er nicht fit, hat auch nicht gespielt und jetzt hatte ich halt keinen Torwart. Plus vorne noch ein Spieler, der nicht spielt, weil ich kein Geld mehr hatte. Das heißt, ich habe eigentlich nur mit 9 Spielern gespielt, die punkten können. Das ist direkt hart. Hab mir vorher genau ausgerechnet, wie viele Punkte ich von denen erwarte, aufgrund ihrer letztjährigen Saison. Und habe gesagt, ich würde gerne 800 Punkte haben und ich stehe bei 725. 731 sogar. Ah, es wurde korrigiert. Immerhin. Und jetzt fehlt halt noch nur noch der Kaminski. Ich glaube jetzt nicht, dass der 70 Punkte macht, aber vielleicht. Überraschung gibt es ja immer wieder. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, jetzt schon, es ist wirklich krass, dass der Marktwert dir gar nichts sagen kann. Ne? Also der garantiert dir gar nichts. Das ist wirklich, ich habe Günther von Freiburg. Mhm. Ich wusste, Treu hat sich verletzt. Auf der einen Seite wird Kübler spielen, auf der anderen Seite spielt Günther, der hat sich auch wieder festgespielt. -3. Einfach minus. Hätte ich da einen Spieler, der 500.000 kostet, nicht spielt, hätte ich mehr Punkte. Und ein Günther kostet einfach 10 Millionen. Und er hat -3 Punkte gemacht.
Das ist mein Endstand nach Maß.
Da beißt du dir so in den Arsch. Und dann habe ich Poku von Leverkusen hatte ich. Hab mir gedacht, so, ja, der wird ja die rechte Seite spielen, das ist doch der Frimpong-Ersatz. Kommt die Mannschaftsausstellung, Poku auf der Ersatzbank. Ich so, nee, nicht dein Ernst. Ist nicht euer fucking Ernst. Wieder 11 Millionen irgendwie gefühlt in den Sand gesetzt. Dann ist Halbzeit, Leverkusen steht nur 1-1, Poku wird eingewechselt. Ich so, ja, Junge, jetzt geht's ab. Der hat einen Punkt gemacht. Einen fucking Punkt.
Und im Schnitt und bei Kickbase, ich bin da nicht so tief drin, was ist so, im Schnitt macht ein Spieler pro Spieltag 50, 60, 70 Punkte?
Das ist ganz schwierig. Also Harry, also ich habe Kimmich, der hat 246 gemacht. Kwanza hat getroffen, der hat 172 gemacht. Okay. Und das ist halt das Ding jetzt bei Leverkusen zum Beispiel. Die haben zu Hause 2-1 verloren. Und Kwanza war der Beste, weil er natürlich als Abwehrspieler ein Tor gemacht hat. 172 Punkte, den habe ich ja. Das ist super. Aber dann gehst du auch runter, da denkst du dir, ein Schick. Mein Kollege hat über 40 Millionen für den gezahlt, der hat 20 Punkte gemacht, weil der nicht getroffen hat, weil die das Spiel verloren haben. Das ist ganz schlimm. Matza, den ich ja eben noch gelobt habe, der im Pokal so abgegangen ist, -4. Echeverri -6. Kofane -9. Also das kann wirklich so, und dieses Gefühl, du würdest die am liebsten sofort verkaufen alle, ja. Jeder, der nicht funktioniert hat, der nicht richtig gut, der nicht mal 50 Punkte hat, würdest du am liebsten sagen, verpiss dich, raus aus meinem Kader, weg mit dir.
Wenn Kickbase schon zu solchen Gedanken treiben kann, was muss sich denn dann so ein Bundesliga-Trainer am Sonntagabend auf der heimischen Couch denken?
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
So ein Ole Werner beispielsweise. Wie sitzt der heute Abend auf der Couch?
Ja, Ole Werner mit, was der wohl zu Timo Werner, der denkt sich... Ah ja, da sitzt da der Timo. Da sitzt da auf der Tribüne. Der Lappen, der nichts kann, der mit dem 300.000 Euro Ferrari zum Training kommt, den ich nicht gebrauchen kann und der einfach das Zehnfache von mir verdient.
Und Currywurst essen darf.
Ja. Ah, das ist wirklich krass. Genau, Wagner hatte nach dem Spiel gesagt, dass er auch krass findet, wie krass doch die Anspannung ist, der Druck ist. Und dass er an der Seitenlinie ja so abgeht und dass er sich das dann im Nachgang auch irgendwie anschauen wird und wahrscheinlich noch lernen muss und erschrocken sein wird, wie er dabei aussieht. Und dass er dazu noch ganz viel lernen muss. Aber das ist schon irgendwie ein geiler Typ, oder, der Sandro?
Mega. So von diesem Bad Boy in Anführungsstrichen Arschloch. Also ich gab auch mal eine Phase, da konnte ich ihn nicht sonderlich leiden, aber gerade im im Herbst seiner Karriere, als dann auch nochmal Bayern mit dazu kam und so, finde ich, ja, der hat er sich so gemacht. Mega, wirklich mega. Als Typ finde ich mega und genau solche Typen braucht auch die Bundesliga. Finde es auch klasse, dass Augsburg jetzt auch mal so ein Star-Trainer in Anführungsstrichen bekommen hat, weil da einfach so viel Aufmerksamkeit drauf ist gerade. So eine Typen braucht die Bundesliga, davon lebt Fußball.
Ja, absolut. Ich bin auch gespannt, wo der mit denen landet, was er aus denen rausholt. Die haben ja Claude Maurice, Kömür, Tietz, Isende da vorne, die haben schon den Schlotterbeck-Bruder hinten, die haben schon auch interessante Spieler. Also
ich glaube,
bin gespannt, ob es wirklich eine Überraschung sein kann, ob die vielleicht sogar in der ersten Tabellenhälfte landen. Das wäre für mich schon eine Überraschung.
Ich glaube, mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben. Aber dann, ja, der Rest ist offen, ne?
Ja, Abstieg nicht. Ist ja schon goldene Regel seit Jahren für mich, Augsburg niemals auf Abstieg setzen. Die schaffen es irgendwie immer. Keine Ahnung wie, aber ja. So, Dortmund hat ja jetzt noch, also die kriegen jetzt wirklich den Innenverteidiger-Problem, aber die haben diesen, wie heißt der denn? BVB, Ali Menso? Oder? Von Chelsea? Doch, Doppelschlag. Die wollen Chukwuemeka noch holen. Und den neuen Innenverteidiger. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Nee?
Ich blende Dortmund aus.
Anselmino. So.
Anselmino.
Ja, gut. Anselmino, Innenverteidiger, aber keine Kaufoption. Und Chukwuemeka für vorne. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich bin ja gespannt, was dann passiert, wenn alle wieder fit sind hinten. Also, klar brauchen die jetzt einen Innenverteidiger, haben die jetzt den Need. Und natürlich war auch ein Chukwuemeka vorne gut. Aber du hast ja trotzdem auch noch den Bellingham. Du hast Sabitzer, du hast Groß, du hast Brandt. Also irgendwie, ich blicke da nicht durch und ich finde, da ist noch keine absolute Rangordnung. Mhm. Du könntest mir sagen, diese Woche spielen Groß und Sabitzer auf der 6 und Bellingham vorne, würde ich dir komplett glauben. Dann ruft mich, weiß nicht, vielleicht ein Tillich an und sagt mir das komplette Gegenteil. Nee, Can spielt da und Brandt mal auf die 6 gezogen, weil vorne dann Chukwuemeka spielt.
Wobei das natürlich auch ein Riesen-Asset sein kann. Ne? Also du bist für einen Gegner nicht so ausrechenbar und wenn das auch funktioniert und die untereinander auch so gut harmonieren können, dass man da so durchwechseln kann, ist es für eine Mannschaft eigentlich genial. Nur die Frage ist, untereinander, die Teamgefüge, ne?
Genau, hat alles Vor- und Nachteile. Mecha haben sie ja auch noch, den habe ich jetzt gerade vergessen. Das sind halt irgendwie 7 Spieler für 3 Positionen.
Wenn man so gesagt, gut besetzt für eine Dreifachbelastung.
Und genauso ist es ja hinten. Hinten haben sie jetzt Mané, der rot gesperrt ist. Dann haben sie Schlotterbeck kommt irgendwann wieder. Dann haben sie jetzt Anselmino. Dann haben sie Benzebaini, der den linken Innenverteidiger, glaube ich, spielt. Mhm. Dann haben sie noch Süle, Can. Also auch kompletter Wahnsinn. So viele, ich wüsste nicht. Aber das kann natürlich auch irgendwie schwierig sein für einen Trainer. Ja? Wenn du so viele Optionen hast, weil so ein Grundgerüst, so ein Stamm tut ja gut. So bei uns ein Koch, ein Theat, ein Christensen, die spielen auf jeden Fall. Da sind 3 von 4, oder wenn du mit 5er-Kette spielst, sind 3 von 5 Positionen besetzt. Oder ein Brown sogar, der spielt auch immer linker Verteidiger.
Hatte Dortmund nicht in der letzten Saison auch die Phase, auch gerade wo die Ergebnisse nicht passen, dass sie auch personell komplett auf der letzten Rille gelaufen sind und da auch teilweise Positionen bekleidet werden mussten von Spielern, die das halt normalerweise so gar nicht spielen. Und da war natürlich auch der Tenor so, ne? Was wäre, wenn?
Ja, stimmt.
Und Hätten wir mal ein Backup gehabt, vielleicht auch in der Qualität, wo du sagst, so, jo, die sind eigentlich auch vielleicht für eine andere Truppe jemand für die erste Mannschaft. Und vielleicht haben sie das jetzt auch mit dem Ansatz dann auch herstellen wollen.
Ja, kann natürlich sein. Für mich fühlt es sich noch ein bisschen komisch an, aber vielleicht ist diese Rangordnung auch, wenn man jetzt einen Dortmund-Fan gegenüber hat, der sich auskennt. Weiß nicht, vielleicht kriegen wir ja noch mal einen zu Gast.
Schwer auch an die
vielleicht
ranzukommen.
Hat er ja,
Ne?
gibt es diese Rangordnung ja.
Ich sagte, schwer an diese Dortmund-Fans ranzukommen. Also weiß ich nicht, wie du da hinkriegen willst.
Ja, die meisten, die polarisieren halt, ne? Wie so an der Pommesbude. Da hauen die einfach eins nach dem anderen raus und knallen sich die Pils rein.
Wie polarisiert man an der Pommesbude? Aber schön, schön gesagt.
Ja, da muss ja erstmal auffallen. Das ist ja genau. Na, der Sabitzer, der kann weg, du. Hat der nicht mal Rechtsverteidiger gespielt jetzt so? Ich weiß auch nicht. Auf den Außen ist doch genauso. Bense Baini haben sie eigentlich als Linksverteidiger gekauft. Der spielt als linker Innenverteidiger. Dann hast du Ryerson, Svensson und Kudo. Kudo, 20 Millionen und spielt nicht.
Kann man mal machen.
Wenn alle fit sind zumindest.
Aber ist es nicht geil, endlich wieder Fußball, endlich wieder Bundesliga? Ich bin ja schon ein bisschen jetzt länger aktiv hier mit der
Ja.
zweiten Liga, dritter Spieltag schon wieder. Aber
Total, vor allem endlich sind die Podcasts wieder am Start. Also wir natürlich, ja, das freut ja auch den einen oder anderen Spötter. Gerne nochmal Feedback schicken, das motiviert immer. Gerne nochmal irgendwo ein Rating dalassen, natürlich ein gutes. Das motiviert schon immer, wenn wir da positives Feedback bekommen. Aber auch so, das ist einfach, das hat sich so eingebrannt in meinem Daily Life, weil ich ja auch täglich nach Frankfurt fahren muss, und eine Stunde unterwegs bin, dass ich dann einfach so den Doppelpass ohne Werbung einfach aufs Ohr mitnehmen, dass ich Zeigler und Köster mitnehmen, dass ich, weiß nicht, jetzt Radio England in letzter Zeit auch interessant finde, Premier League, Copa TS und halt uns. Und einen Kickbase-Podcast mittlerweile auch. Ich
Alles
versuche jede
wirklich
Woche wirklich fünf Fußball-Podcasts zu hören.
In dem Fall gut, dass man pendeln darf, ne? Weil sonst wird man, glaube ich, im Alltag das gar nicht so runterkriegen, sich so drauf zu
Stimmt.
besinnen, sich so drauf zu besinnen, wirklich aktiv Podcast-Zeit sich rauszunehmen.
Ja, das
Ich war
stimmt.
mal Berufspendler, da ist es ähnlich, da lief auch Podcast rauf und runter. Jetzt 10 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Podcast-Game ist so komplett raus, abends zum Einschlafen, aber da hast du vielleicht noch 10 Minuten aktiv zugehört und dann ist auch
Dann bist
also
du
weg,
weg.
ja.
Zack. Ja.
Da ist es echt weniger geworden, aber Wahnsinn, ne? Das ist ein altes Medium-Podcast, der wieder seit Jahren ja wirklich auf so einer Welle surft.
Ja, total. Lustigerweise war ich früher, als ich nach Berlin gezogen bin und wir ein Online-Magazin gemacht haben über Computer- und Videospiele, haben wir damals schon einen Podcast gemacht und da war ja die Plattform gab es noch gar nicht so. Ich glaube, wir haben es auf, du konntest uns über iTunes irgendwie beziehen, abonnieren, aber es war noch total kompliziert. Es gab noch keine Podcast-App, es gab noch kein Spotify und so weiter. Und da haben wir schon einen Podcast in Auftrag gegeben, extern an so einen freien Redakteur, der das gemacht hat. Und das war einfach viel zu früh. Das war einfach komplett vor der Zeit, wo es sich noch gar nicht etablieren konnte,
Ja,
sozusagen.
verrückt, wie das manchmal so spielt. Ja, genau, weil manchmal auch links und rechts welche Rahmenbedingungen halt erst noch geschaffen werden müssen, damit sowas durchstarten kann, aber.
Ja, total. Echt crazy. Gut, wollen wir noch mal, also was ist denn heute noch? Ich sehe gerade zweite Liga. Heute spielt auch Darmstadt gegen Hertha, oder? Ja.
Jo, also auch direkt mal so ein kleines richtungsweisendes Spiel. Ne? Hertha, die quasi jetzt schon kämpfen müssen, keinen Fehlstart hinzulegen. Und Darmstadt, die natürlich die 3 Punkte mitnehmen wollen, um sich da oben auch ein Stück weit festzusetzen.
Oh, Darmstadt hätte auch den besten Start. Und Bielefeld ist auch noch möglich. Die sind
Die
auch mit
spielen
zwei
heute auch
Siegen am
noch, auch ein
Start.
spannendes Duell. Ne? Bielefeld direkt, die da oben mit beistehen, gegen Dresden heute, Aufsteigerduell. Und Dresden natürlich auch eine richtig gemeine Truppe, richtig eklig zu bespielen. Muss Schalke nächste Woche hin, bin ich auch mal gespannt, wie sie sich dann da schlagen werden.
Was, Dresden,
Ja,
Schalke?
genau.
Da kocht die Stimmung aber auch. Das wird geil.
Absolut. Und ja, es ist noch angerichtet, ne, für das ein oder andere Fußballfest heute. Ich glaube, erste Liga Du hast ja vorhin schon gesagt, ne? Mainz.
Mainz, Köln und Gladbach HSV. Auch geil. Ja. Gladbach HSV ist auch echt stark, ja.
Ansonsten so ergebnistechnisch jetzt keine Riesenüberraschung, bis auf die Dortmunder, die mal wieder für eine Überraschung gesorgt haben.
Naja, gut, Leverkusen zu Hause verloren, oder Freiburg zu Hause verloren, das war auch schon...
Ah, für mich keine Überraschung mit Leverkusen, ne? Der Trainer macht es ja nicht lange.
Boah, nein. Und auch Stuttgart, ey, das ist auch, ich habe Angelo Stiller im Team, der macht im Schnitt letzte Saison 125 Punkte. Der Denker und Lenker im Mittelfeld. Schönen Gruß an Steffen. Nichts, nichts. Wollte Messi, nichts. Gut, den habe ich nicht, aber egal. Ja, 63 Punkte oder sowas hat Stiller gemacht. Absolut enttäuschend. Die müssen auch aus dem Tee kommen. Und Anza hat einfach mal einen Doppelpack gemacht.
Jo, da habe ich mich tatsächlich...
Wo war der vorher?
Weiß ich gar nicht. Zweite Liga, doch, Paderborn. Da habe ich mich tatsächlich geärgert, weil den habe ich auch bei Comunio. Ich hatte nicht mal so ein ganz großes Budget. Ich habe gesagt, ich brauche noch so einen Backup-Stürmer. Auch Anza haben sie verhältnismäßig
teuer gekauft. Und du hast nicht aufgestellt?
Nicht aufgestellt. Da ist Usun hatte den Vortritt. Weil ich habe noch den, wie heißt der jetzt so gleich? Vorher bei Union und jetzt bei Hollerbach. Und da habe ich gesagt, Hollerbach, der wird auf jeden Fall spielen bei Mainz. Jetzt habe ich umgestellt auf den Dreiersturm. Nächste Woche Bülter oder Anza. Weil Bülter haben sie leider hochgezogen. Der war erst im Mittelfeld platziert. Da habe ich gesagt, geil. Bülter im Mittelfeld, der ist Köln, der wird auf jeden Fall spielen. 7-8 Tore macht der Junge. Das gibt richtig Punkte bei Comunio. Haben sie jetzt aber leider noch mal kurz vor Saisonstart die Position gewechselt, von Mittelfeld hoch in Sturm. Ja. War ärgerlich, ich habe es nicht gesehen. Das war jetzt eine Position nicht besetzt. Heißt ja bei Comunio direkt -4 Punkte. Aber Anza war eine fette Überraschung mit dem Doppelpack, absolut.
Ja. Ja, bin sehr gespannt, was es am Ende wird. Ob der Anza da, die haben ja auch Ilic, der vorne ist, noch Union. Ob der so abgeht, wie, wen hatten sie noch? Avoni haben sie doch dann an Forest verkauft. Achso, das ist ja auch eine gute Überleitung nochmal hier vielleicht, um ein bisschen, wir sind schon über eine Stunde, um über die Premier League zu sprechen. Verfolgst du die?
Nicht wirklich. Also nicht in der Intensität und du lässt es ja im Podcast es öfter mal durchblicken, du bist ja schon richtig tief im Game. Was ich krass finde, und da schiele ich natürlich immer drauf, sind so die, ne, die Meisterschaftsplätze. Und da ist es ja wieder super eng. Guter Wettbewerb und an sich der Spielstil in England gefällt mir auch sehr gut. Da kann ja auch der Vorletzte gegen den Letzten spielen, da geht es trotzdem Kick and Rush hin und her und da ist richtig Feuer drin. Und ja, das ist schon geil, ja. Fehlt mir aber einfach die Zeit. Und dann hat die Bundesliga, zweite Liga, dann bei mir noch die Nase vorn.
Ja, klar, verständlich. Du hast ja dann auch durch Schalke bist du tief in der zweiten Liga drin und dann noch die Bundesliga, das ist auch schon viel. Ich habe jetzt auch nicht alle Zusammenfassungen vom Wochenende gesehen, aber ich gucke mir in der Regel immer die Zusammenfassungen. Das ist ja geil, dass sie sofort verfügbar sind. Ich glaube, auf der Sky-Seite und auch auf YouTube hochgeladen werden. City gegen Tottenham 0-2. Das City hat verloren. Finde ich voll krass, dass Guardiola das anscheinend wirklich gar nicht mehr hinkriegt. Obwohl die ja auch gut Geld in die Hand genommen haben.
Richtig investiert auch, ne?
Auch. Ja, und ich hätte jetzt echt gedacht, dass es ein sehr enger Meisterschaftskampf zwischen City und Pool wird. Ja, muss man mal gucken. Das jetzt nur ein Ausrutscher war, aber es ist sehr ungewohnt, dass so eine Guardiola-Mannschaft wirklich so gar nicht mehr funktioniert.
Ja, der Guardiola-Effekt. Ne? So rückblickend waren es so eigentlich so fast bei allen seinen Mannschaften. Entweder ist er selber gegangen aufgrund Vertragsende oder so nach 3-4 Jahren war irgendwie die Luft raus.
Ja, aber also letzte Saison war ja, glaube ich, die erste, die wirklich, dass City wirklich abgeschmiert ist. Aber da hast du auch Rodri verletzt, De Bruyne verletzt gehabt und sowas. Das war, ja, deswegen hätte ich gedacht, er kriegt sie wieder hin mit Cherki, mit Reinders und so, mit einem gesunden Haaland, mit Marmoush, das ist schon eine starke Truppe, aber jetzt 0-2 war schon eine Überraschung. Chelsea erstaunlich stabil, 5-1 bei West Ham gewonnen am Wochenende. Die haben ja auch den, wer hieß denn der? Pedro Neto, wer war der erst reingekommen ist? Das war doch Pedro Neto, oder? Genau. Ja. Oder, nee, Joao Pedro, so, kurz verwechselt hier. Joao Pedro, der hat auch gestern getroffen. Wir haben Pedro Neto und Joao Pedro, das musst du dir auch mal abschließen. Und dann hast du Arsenal 5-0 gegen Leeds United gewonnen. Das finde ich auch krass. Der Farke ist doch da, glaube ich, Trainer bei Leeds. Und da war auch schon im Gespräch, dass der einfach gehen soll. Der ist
einfach
der
weg.
Ist mit denen aufgestiegen und dann wurde gesagt, so ja, aber der kann keine Premier League.
Vor der Saison ja, schon, stimmt. Da, das ging auch so durch die Presse. Da war schon die Diskussion, geht der Aufstiegstrainer direkt, ne? Noch vor Saisonstart.
Das ist wirklich krass einfach, ja. Und jetzt kriegt er halt 5-0 auf die Schnauze von Arsenal. Das ist halt auch bitter. Gyökeres, der Mann mit den überlappten, mit der Handmaske, die er sich immer vor Mund und Nase hält, wenn er ein Tor macht, ein Doppelpack. Und Montagabend wird spannend, Newcastle United gegen Liverpool.
Fußballfest.
Da ist natürlich die Frage, in welcher Form wird der Ex-Dortmunder Isak sich dieses Spiel anschauen?
Ja.
Er streikt ja, glaube ich, und möchte unbedingt von Newcastle zu Liverpool, da Newcastle aber bei, weiß nicht, 10 möglichen Ersatzstürmern immer einen Korb gekriegt hat und einfach keinen Ersatz findet, haben sie gesagt, nee.
Dann nicht.
Nee, Junge, dann nicht. So kannst du nicht gehen. Und ich vermute, dass er einfach auf der Tribüne sitzt. Und dann spielt er Newcastle gegen Liverpool und die haben einfach einen Stürmer auf der Tribüne sitzen, der ihnen ansonsten 160 Millionen bringt. Oder?
Ja, ich muss aber sagen, ich meine, okay, Newcastle, die haben ja auch mit dem Scheich da im Hintergrund auch ordentlich Kohle, dem wird es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so wehtun. Finde es aber irgendwie cool, dass da auch mal ein Verein sagt, nee, ist jetzt gerade nicht, wenn wir keinen finden. Und gefällt mir im Moment auch nicht so die Entwicklung Berater und Spielermacht tatsächlich. Es werden Verträge geschlossen, aber eigentlich sind die Verträge nicht wirklich viel wert. Wenn dann jemand anders kommt und sich mit dem Spieler schon einigt und dann geht es in meisten Fällen ja eigentlich nur darum, okay, jetzt wird gewechselt und welche Ablöse gibt es. Und deswegen finde ich auch, so ein bisschen aus dieser Fußballromantik-Brille, den Zwist zwischen Bayern und Stuttgart durchaus gut und auch die Marschroute von Stuttgart zu sagen, wir haben einen Preis und wenn da halt nichts erzielt wird, dann bleibt der Kollege halt bei uns.
Ja, finde ich auch noch konsequent. Ich glaube zwar auch, dass es sich auf die Leistung auswirkt, aber ich glaube auch, dass es, wenn das wirklich das Transferfenster zu ist, dass dann Woltemade sich auch nicht hängen lässt, sondern einfach wieder Gas geben wird und irgendwann auch wieder seine Leistung erreicht.
Ja.
Und bei Isak, ich finde es, also dieses Wegstreiken, das hatten wir ja auch mit Kolomoani und Dortmund mit Dembélé, das finde ich furchtbar. Ja. Da sollte man vereinen, die haben halt nur eine gewisse, die haben nicht so viel Macht, wie sie eigentlich bräuchten.
Genau.
Weil natürlich kannst du einen Stürmer auf die Tribüne setzen, nur du weißt, dieser Stürmer schießt mir normalerweise 25 Tore, dieser Stürmer kriegt trotzdem ein Millionengehalt, dem muss ich trotzdem 200.000 die Woche überweisen. Und das ist dann irgendwie scheiße. Also wenn jemand wirklich streikt und seinen Arbeitsvertrag nicht nachkommt, dann müsste es irgendwie
ein Instrument geben, das den Verein schützt. Und
genau, und wenn es dann ist, dann kriegst du kein Geld.
Ja.
So, dann kriegst du kein Gehalt für den Zeitraum, in dem du streikst oder sowas. Ja. Und dann kostet es den Verein wenigstens auch nichts.
Wir haben heute viele Empfehlungen ausgesprochen für Verbesserungsvorschläge. Also
ja, mit uns wäre die Welt eine Fähre. Es müsste erst ein Schalker in den Podcast kommen, um das auszuarbeiten. Das sagt ja alles.
Ja, das sagt wirklich alles, ne? Also Stivo, Urlaub frisch machen und dann nochmal Gas geben.
Das ist so schön, wenn der... ich habe das ja auch erfahren, ja. Du hörst dann eine Folge und kannst nicht drauf zugreifen. Das kennen wir ja gar nicht, weil normalerweise sind wir ja im Gespräch und können direkt sagen, aber was laberst du denn für eine Scheiße? Und nee, das müsste ich richtig stellen und so weiter. Und ich kann dir sagen, was ich will. Stefan wird sich das anhören und sich denken, ey Mann, nein! Und das habe ich doch gar nicht so gesagt. Und die Assis, schießen die wieder gegen mich, gegen Borussia? Ja, ich glaube, es geht sogar noch eine Woche so. Ich muss mir für nächste Woche nämlich noch einen weiteren Gast reinholen. Und dann erst ist er wieder zurück. Also ich glaube, warte mal, Spieltag 2 muss ich mit jemand anderem machen. Und dann, ich glaube, zu Spieltag nach Spieltag 3, dann ist ja eh Länderspielpause und nach Spieltag 3 ist er wieder da und dann wollten wir am 9.9., glaube ich, aufnehmen. Also es ist ein Dienstag, damit ihr schon mal Bescheid
wisst. Ja, liebe Rasenballspieler, meldet euch gerne. Ist absolut angenehm, hier mal so ein bisschen über Fußball zu philosophieren. Macht richtig Laune.
Kurzer Check, läuft
der Pegel schlägt aus.
Der Pegel schlägt aus. Das ist ja wunderbar. Gut, habe ich noch was aufgeschrieben? Ja, die Vancouver Whitecaps, hast du es mitbekommen? Thomas Müller hat sein Startelfdebüt gegeben, die Mannschaft direkt mit Kapitänsbinde aufs Feld geführt und in der Nachspielzeit den Elfmeter zum Sieg reingemacht.
Richtig geil.
Hast du mitbekommen?
Ja, ja, alles? Also richtig geil, nichts gesehen, aber auch so die ganze Geschichte wird ja von der Zeitung mit den vier Buchstaben, die sonst eigentlich totale Grütze ist, aber so im Sportbereich ja leider dann doch ganz gut informiert, auch sehr medial präsent begleitet. Und ich finde es mega, dass so ein Typ wie Thomas Müller, der durchaus verdient in Fußballrente gehen könnte, es noch nicht tut und einfach mit seiner Qualität, die er nach wie vor noch hat, und auch mit seiner Aura als Typ, da jetzt nochmal richtig Schwung nach Amerika bringt.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so wirklich Win-Win. Er lebt da ja in einer komplett eigenen Welt, hat nochmal Vancouver, geile Stadt, geile Gegend, MLS nochmal erfahren. Er geht da ja auch nicht, also der macht ja auch noch gut Kohle. Der wird ja auch an der Marke Müller arbeiten, der wird ja da gutes Geld verdienen, der hat da nochmal eine richtig geile Erfahrung, die er sein Leben lang
absolut mitnehmen kann. Ja, definitiv. Ne? Also er gibt nicht nur, er kriegt da auch ganz viel zurück und auch von der Rolle. Ne? Er ist da gesetzt, er weiß, dass er der Mannschaft helfen kann und soll er jetzt echt nochmal 2 Jahre, ist glaube ich der Vertrag, kann er gerne nochmal richtig geilen Fußball zocken.
Ich habe gelesen, er hat gegen Roman Bürki das Tor gemacht.
Moment mal, Roman Bürki, Stivo, da war doch was.
Ja, das ist krass. Und dann habe ich gesehen, dass der erst 34 ist und da habe ich gedacht, so, was krass, Bürki, der war jahrelang im Dortmunder Tor. Klar, jetzt Kobel, aber der ist ja erst 34. Und dann ist er da im Tor und in der anderen Mannschaft, ich weiß nicht, ob das Toronto war, was weiß ich, da waren mehrere ehemalige Bundesligaspieler.
Ich weiß noch nicht, ob jetzt die MLS tatsächlich aufrüstet. Also von Frankfurt ist doch jetzt auch einer rübergewechselt,
meinte der liebe Jan natürlich. Seine Aufnahme, es ist wirklich unfassbar. Aber die Aufnahme stoppte tatsächlich in diesem Moment. Wir haben jetzt aber auch nur noch, ich glaube, 1,5 Minuten aufgenommen und es war nur das Abschiedsgeplänkel. Gewechselt von Frankfurt ist natürlich Paxton Aaronson, der sich für die WM empfehlen möchte im eigenen Land als US-Amerikaner. Und das macht natürlich auch nur Sinn, lieber Jan. Wir haben uns abgesprochen. Ich mache jetzt hier die Abmoderation. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du als erster Schalker bei Rasenballsport warst. Deine Aufnahmekünste entsprechen deinem Lieblingsverein. Aber trotzdem war es eine schöne Stunde, die wir gemeinsam hatten. Und wir hören uns in der nächsten Woche und in der übernächsten Folge. Dann ist auch unser lieber Stefan wieder da. Bis dahin, Glück auf.